Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Do it yourself, das war mal jetzt heißes Machen lassen. Zumindest gibt es echt viele Anbieter auf dem Markt, die euch jeden Handgriff abnehmen wollen, eine Putzhilfe nach Hause bestellen oder die schweren Getränkekisten. Alles ist möglich. Generation Dienstleistung. Wollen wir einfach nicht oder können wir nichts mehr selbst? Das ist das Thema dieses Podcasts. Mein Name ist Theresa Nehm und ich repariere selbst den Platten an meinem Fahrrad, das ist ganz klar. Ich kenne aber einige, die darauf absolut keinen Bock haben und deshalb ein Fahrrad-Abo haben. Und zum abonnierten Fahrrad gibt es dann den Rundum-Reparaturservice noch dazu. Das ist das Konzept von Swapfeeds, einem Startup aus den Niederlanden. Und gibt es ein Problem mit dem Rad, dann kommt zum Beispiel Lennart Twehle und repariert die Abo-Fahrräder in Berlin. Und ich habe ihn bei der Arbeit erreicht und ihn gefragt, ob da auch manchmal Reparaturen dabei sind, wo er sich denkt, oh, dafür hätte ich jetzt echt nicht durch ganz Berlin fahren müssen.
Jein. Also klar, ich bin jetzt so ein Typ, der, ich komme quasi vom Bauernhof und ich kenne das halt so, dass man, ich bin halt sehr technikaffin quasi aufgewachsen und dadurch habe ich halt schon ein ziemlich großes Verständnis und manchmal denke ich dann schon, okay, hätte ich jetzt irgendwie jetzt niemanden für kommen lassen. Aber ich weiß auch, dass nicht alle das Glück jetzt, sage ich mal, hatten, quasi so aufzuwachsen oder das irgendwie so zu lernen in ihrem Leben. Mhm. Und für viele, also viele meiner Freunde begreifen auch so ein Fahrrad wie so ein geschlossenes System, in das man quasi nicht eingreifen sollte, wenn man keine Ahnung davon hat, weil sie dann eher Angst haben, irgendwie noch mehr kaputt zu machen. Und ja, dadurch kann ich das dann schon nachvollziehen, wenn man für eine Sattelverstellung dann jemanden kommen lässt. Also ist schon okay.
Na gut.
Vor allen Dingen ist das auch einfach unser Epic Service, den wir anbieten. Also so nennen wir das halt.
Das stimmt natürlich, das ist euer Service. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstätten. Wenn man es wirklich nicht weiß, dann ist da auch Fachpersonal. Ja. Also es würde theoretisch auch andere Wege geben, um sein Fahrrad reparieren zu lassen. Aber mich würde noch interessieren, wenn du dann zum Beispiel zu so einer Kundin oder einem Kunden hinfährst, die rufen dich ja und stehen dann ja wahrscheinlich auch daneben und sagen, hier, das und das ist kaputt. Was sind das denn so für Menschen?
Unterschiedlich eigentlich. Also letztendlich haben wir halt Kunden, die studieren, Erasmus-Studenten viele, die irgendwie aus dem Ausland kommen, nur 6 Monate hier sind. Wir haben Kunden, die halt Mitte 40 sind und einfach keine Lust haben, sich um die Instandhaltung ihres Fahrrads zu kümmern und quasi dann einfach unser Angebot nutzen, weil sie so halt quasi keinen Struggle damit haben.
Okay, also die, für die es vielleicht ein bisschen praktischer ist, wie Erasmus-Studenten und die, die ihre Zeit ein bisschen wertvoller füllen wollen und die sich das leisten können wahrscheinlich auch.
Richtig, genau. Ja.
Stehen die dann eigentlich neben dir, wenn du da, was weiß ich, zum Beispiel einen Reifen wechselst und gucken dir zu?
Also bei Kleinigkeiten stehen sie halt im Prinzip schon quasi neben mir. Ich mache ja auch quasi an der Straße nur Kleinigkeiten. Zum Beispiel so ein Reifenwechsel dauert halt einfach viel zu lang. Da würden wir dem Kunden dann einfach direkt ein neues Fahrrad geben und das Kaputte mit zurücknehmen und dann in der Werkstatt reparieren. Aber in der Regel stehen die Kunden daneben, ja. Genau.
Aber beim neuen Fahrrad muss auch wieder der Sattel und das Lenkrad und alles neu eingestellt werden, oder?
Richtig, aber das dauert halt in der Regel so 2-3 Minuten. Und so ein Reifenwechsel dauert halt irgendwie eine halbe Stunde. Und dadurch, wir wollen halt den Kunden nicht so lange warten lassen und auch wir haben die Zeit nicht. Und deshalb ist es für uns einfach viel leichter, wenn wir dem Kunden dann ein neues Rad geben. Der freut sich dann vor allen Dingen auch darüber, weil es halt einfach immer wieder ein schönes Gefühl ist, einfach so eine neue Sache zu bekommen. Und vor allen Dingen halt, weil es dann auch einfach so schnell ging. Ne? Also es dauert dann halt echt 3 Minuten. Und dann hat der Kunde wieder ein komplett funktionstüchtiges Fahrrad vor der Nase.
Boah, das ist krass. Also ich merke immer mehr, das wäre nichts für mich. Ich gebe meinen Fahrrädern einen Namen. Ich bin da ganz emotional, hänge ich da dran. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, wir müssen das Fahrrad mitnehmen, wir geben dir aber ein neues, würde ich sagen, nein, ich will mein Fahrrad behalten.
Ja, wir haben auch teilweise solche Kunden, die dann echt so mit so einem weinenden Auge quasi uns ihr Fahrrad in die Hand geben und dann das Neue so ein bisschen widerwillig nehmen und so sagen, ja, ich hoffe, es wird mir genauso gut gefallen wie das andere. Und es ist tatsächlich ja dasselbe Modell. Wir haben ja hier quasi nur ein Modellfahrrad. Das unterscheidet sich höchstens in den Farben bei dem Kunden. Und trotzdem ist da dieser persönliche Bezug zu dem einen Fahrrad, was halt schon irgendwie ziemlich witzig ist, ja.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin nämlich auch so ein Mensch. Aber sag mal, ist das nicht.
Auch, ja.
Sehr gut. Aber ist es nicht ein bisschen komisch, wenn du da, was weiß ich, irgendwas reparierst und ihr quatscht so ein bisschen und die stehen dann so neben dir? Meistens, wenn man am Rad was macht, ist man ja so ein bisschen in der Hocke. Ist das nicht ein bisschen komisch, dass die dann neben dir stehen?
Also ich fand es am Anfang ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil ich mir noch irgendwie so ein bisschen vielleicht nicht so sicher war in dem, was ich getan habe. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, die beäugen das jetzt und bewerten das vielleicht, wie ich das jetzt gerade tue. Aber jetzt, wo ich halt ziemlich routiniert bin, unterhalte ich mich währenddessen da mit denen und man kann auch ein paar Scherze machen und meistens ist es eigentlich ziemlich witzig. Also ist jetzt nicht so, dass die Kunden da mit einem skeptischen Blick und verschränkten Armen daneben stehen und das alles irgendwie kritisch beäugen, sondern es ist eher so ziemlich lockere Atmosphäre und man quatscht ein bisschen und dann ist das Gespräch noch gar nicht vorbei und meistens ist man dann schon fertig und quatscht dann noch zu Ende und dann fährt man weiter. Also
okay.
Ist eigentlich ziemlich angenehm.
Ist es manchen Kunden eigentlich unangenehm, wenn sie dich wegen einer Kleinigkeit rufen, die sie vielleicht selbst irgendwie nicht gebacken kriegen?
Also gebacken, ich glaube, wenn die Leute es nicht gebacken kriegen, dann ist es denen, glaube ich, eher weniger unangenehm. Ich merke, dass manchmal so ein paar Leute etwas verhalten sind, wenn es wirklich nur so Kleinigkeiten sind. Zum Beispiel, wenn die Klingel irgendwie ein bisschen lose ist oder so und die nur festgeschraubt werden muss. Oder halt wie bei dem Hinterlicht, wenn dann nur eine Batterie ausgetauscht werden muss quasi. Wenn die dann uns kommen lassen quasi, dann habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl bei einigen Kunden, dass sie so ein bisschen verhalten sind und sich so ein bisschen so nach dem Motto, ah ja, tut mir leid, dass ich euch wegen der Kleinigkeit jetzt herorder quasi. Mhm. Aber für uns ist das okay. Also das ist halt das, was wir anbieten und das gehört halt einfach dazu, ne? Und deshalb finde ich das persönlich nicht schlimm. Ich glaube, unsere Kunden finden es manchmal unangenehmer als wir.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also mir wäre es auf jeden Fall unangenehm, kann ich dir direkt sagen. Lennart, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du mal irgendwie einen Platten hast oder die Gangschaltung nicht mehr ganz so gut funktioniert an deinem persönlichen Fahrrad? Reparierst du selbst oder wie gehst du damit um?
Kommt drauf. Also ich bin jetzt erst vor kurzem nach Berlin gezogen. Und bin vorher immer mein eigenes Fahrrad gefahren, vor Swapfeeds quasi. Fahre jetzt hier in Berlin aber auch ein eigenes Fahrrad. Also ein eigenes von Swapfeeds quasi. Habe mein Swapfeeds-Fahrrad bekommen. Mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich dann auch eher sage, ach, ich swap jetzt einfach mein Fahrrad. Also so nennen wir das, wenn wir quasi einen Exchange machen, also einen Austausch, weil es halt einfach so einfach ist. Ne? Ich komme hierher in den Laden. Ich kann es ja theoretisch auch für mich selbst einfach machen. Dann nehme ich mir ein neues Fahrrad, trage das bei mir ein, lasse mein kaputtes Fahrrad hier stehen. Das wird dann abends nach Köln ins Lager gebracht. Da wird es dann repariert und ich kann direkt mit meinem eigenen Fahrrad, also mit meinem neuen Fahrrad, wieder weiterfahren. Also,
aber siehst du, bist du doch nicht so emotional daran gebunden, wie du vorhin noch gesagt hast.
Nee, aber an meine vorigen Fahrräder war ich schon sehr, sehr emotional gebunden. Also an meine eigenen Fahrräder sozusagen.
Okay.
Ja.
Weißt du, ich gehöre eher zu der, ich will jetzt nicht sagen Generation, aber zu den Menschen, die gerne Dinge versuchen auch selbst zu machen. Also zum Beispiel auch mein Fahrrad, das ich jetzt gerade habe, das habe ich mit Hilfe von anderen Menschen auch mit selbst zusammengebaut und darauf bin ich auch ganz stolz, weil ich irgendwie weiß, wie man einen Reifen wechselt, wie man Bremsbeläge austauschen kann oder Bodenzüge wieder neu ziehen kann. Und ich denke mir immer so, weißt du, kommt irgendwie durch einen Stromausfall im Chaos oder Apokalypse passiert. Ich weiß immerhin, wie man ein Fahrrad repariert. Ich weiß jetzt nicht, wie man ein Auto repariert oder so. Dann hört es bei mir auch wieder auf. Aber ich komme mir bei solchen Dingen dann schnell dumm vor, wenn ich mir überlege, Gott, passiert irgendwann mal ein Chaos, kann ich eigentlich nichts außer vielleicht ein Fahrrad reparieren. Fördert ihr nicht auch so ein bisschen die Unfähigkeit der Menschen durch euren Dienst? Weil die lernen ja nichts dabei.
Nee, die lernen tatsächlich nichts dabei. Die Frage ist halt, lernen sie es denn ohne Swapfeeds? Weil viele unserer Kunden auch einfach so nichts machen würden. Sie gehen dann halt in die Werkstatt, ne? Also ob wir es dann jetzt machen oder die Werkstatt, für den Kunden ist es halt so, dass wir halt günstiger sind, ne?
Das stimmt
aber
allerdings.
Genau. Ich weiß halt nicht, inwiefern wir quasi auch gerade für diese Kleinigkeiten, wo man sonst vielleicht gesagt hätte, okay, da probiere ich mich jetzt mal selbst dran, weil ich es jetzt auch nicht einsehe, wegen einem Batteriewechsel in die Werkstatt zu gehen. Da gucke ich jetzt, wo die Schraube ist und gucke, wie das funktioniert. Kann ich halt nicht sagen. Ich persönlich würde es selbst tun, aber ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn man es einfach nicht machen möchte oder wenn man einfach sagt, okay, ich könnte es ausprobieren, ich könnte mich da reinfuchsen und ich traue mir auch zu, dass ich es könnte. Aber trotzdem ist mir meine Zeit irgendwie zu wertvoll und ich würde lieber in der Zeit ins Kino gehen oder sonst was machen. Ja. Also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen.
Okay.
Aber ich kann auch dein Argument irgendwie nachvollziehen, wenn du das so ein bisschen hinterfragst und fragst so, ob man nicht die Leute irgendwie so ein bisschen im Dunkeln tappen lässt, was das angeht.
Ja, also ist doch schön, was Neues zu lernen und dann auch zu können. Das denke ich mir halt immer. Und wenn ich es dann selber machen kann, ist doch toll. Aber gut, das ist meine Einstellung.
Ich meine, man darf auch alles selbst an unseren Fahrrädern tun, ne?
So ist es nicht.
Also wenn man Bock hat, kann man gerne selbst den Platten flicken. Man kann auch gerne selbst die Bremse reparieren. Also der Kunde darf alles machen, er muss es aber nicht.
Ja, da muss man nur noch den inneren Schweinehund überwinden und das ist ja nicht immer so einfach. Lennart Twehle war das im Gespräch, er arbeitet bei Swapfeeds. Wenn also euer Aborat einen Platten hat, dann kommt er und repariert es.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ja gefühlt gerade sehr, sehr viele Anbieter, die es uns ermöglichen, richtig schön faul zu sein. Ja, wir können uns die Getränke nach Hause bringen lassen oder die Putzhilfe kommt vorbei, können wir es auch einfach online bestellen. Das ist so irgendwie gefühlt eine ganz gute Start-up-Idee, ne? Dienstleistungen anbieten. René Klein, der ist Geschäftsführer von fürgründer.de und berät Unternehmensgründer. Und ich habe mit René gesprochen und ihn gefragt, warum gibt es gerade so viele Dienstleistungsanbieter so für diese kleinen Alltagsarbeiten? Also lösen die irgendwie ein Problem in unserer Gesellschaft, das es vielleicht gerade jetzt gibt?
Ja, Problem ist ja immer relativ. Natürlich wird gesehen, Leute haben immer weniger Zeit. Sie wollen sich um immer weniger in ihrer wertvollen Freizeit auch kümmern. Und insofern werden halt viele Dienste angeboten, die eben genau diese Probleme lösen sollen. Ich muss meine Hemden eben nicht zum Bügeln bringen. Sie werden abgeholt. Ich muss mich nicht um Fahrradreparaturen kümmern. Ich kann ganz einfach Essen bestellen und mir liefern lassen.
Also das sind ja jetzt alles Dinge, die du da nennst. Ganz ehrlich, die kann ich auch alleine machen. Trotzdem sind die Menschen bereit, dafür zu zahlen oder gibt es da eine Grenze, dass man sagt, naja, ein bisschen zahle ich dafür, aber dann aber auch bitte nicht zu viel Geld?
Das ist die ganz große Herausforderung, vor der die Startups stehen. Es klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal super. Ich kann mich bequem zurücklehnen, aber das kostet natürlich etwas. So, und da sind viele Menschen eben nicht bereit, nochmal einen größeren Aufschlag zu zahlen, der dann eben im Prinzip auch diesen Service rechtfertigt. Und das sieht man dann eben auch. Wir haben das gerade bei den Lieferdiensten in den letzten Monaten erlebt. Da ziehen sich die ersten Player vom Markt zurück. Also insofern ist es gar nicht so einfach, dort angemessen Geld zu verdienen.
Also jetzt die Knaller-Idee, ey, ich mache mal ein Startup und biete Dienstleistung an mit, ich hole deine dreckige Wäsche, wasche die, bügel die und bring die wieder zurück. Ist jetzt nicht so erfolgsversprechend, weil die Leute eigentlich keinen Bock haben, dafür zu zahlen?
Ja, also zumindest nicht ausreichend zu zahlen und ich muss halt eine sehr, sehr große Anzahl an Kunden finden, damit sich das dann für mich auch rechnet. Weil was ich am Ende des Tages ja trotzdem erledigen muss, ist die Dienstleistung. Und die Dienstleistung wird immer arbeitsintensiv bleiben. Also ich muss ja den, der die Wäsche dann reinigt, trotzdem bezahlen und möchte jetzt noch die Servicegebühr durchsetzen, die nicht besonders hoch sein kann. Insofern brauche ich viele Kunden. Und viele Kunden zu gewinnen, ist gar nicht so einfach.
Das heißt, du siehst da in dieser, wir bieten ganz viel Dienstleistung an, jetzt nicht so, naja, du siehst das jetzt nicht so zukunftsversprechend, höre ich da ein bisschen raus.
Ich glaube, man muss sich seinen Markt da ganz genau anschauen und auch ganz genau schauen, wo besteht wirklich eine Zahlungsbereitschaft der Kunden und wo löse ich wirklich ein Problem. Also das sieht halt auf den ersten Blick so aus, dass im Prinzip der Bringdienst eine super Sache ist, aber es ist halt etwas, was auch komplett beliebig ist und was die Leute vielleicht ein-, zwei-, dreimal nutzen, aber im Endeffekt auch keine richtige Kundenbindung aufbauen können, ne, sodass ich auch Stammkunden entwickle. Und nochmal, ich komme um die kostenintensive Umsetzung meines Service, also der Dienstleistung, einfach nicht herum.
Weil am Ende, sind wir ja auch mal ganz ehrlich, hast du schon gesagt, man muss ja auch die Leute bezahlen, die diesen Service leisten. Das heißt, wie steht da eigentlich das Verhältnis zwischen, ich versuche den Kunden zu binden, weil ich irgendwie günstig bin, aber ich will auch meine Servicekraft entsprechend auch bezahlen. Also wie soll das eigentlich gehen?
Ja, das ist ein großer Widerspruch und zeigt auch, dass eben die Margen in dem Bereich sehr gering sind. Ich kann keinen sehr hohen Aufschlag fordern, weil dann würden es die Leute tatsächlich selber machen. Und auf der anderen Seite muss ich eben versuchen, auch Kosten zu sparen und das tragen dann oftmals die, die die Dienstleistung erbringen, leider. Das sieht man bei den Lieferdiensten, das sieht man bei den Putzkräftevermittlungen und bei vielen anderen Angeboten.
Ja, da habe ich ein bisschen die Start-up-Blase platzen hören. Mit den Alltagsdienstleistungen Geld verdienen, das kann funktionieren, gleichzeitig aber auch noch ein guter Arbeitgeber sein. Ja, da müssen dann doch viele Bedingungen stimmen, sagt René Klein von der Website fürgründer.de.
Deutschlandfunk Nova.
Um mehr Zeit für Kino zu haben, für Sport oder auch einfach fürs Faulenzen, deshalb lassen Leute gerne andere mal für sich arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die gerne in ihrer Freizeit genau das machen, also bauen und reparieren. Zum Beispiel hat der liebste Strickpulli irgendwie ein Loch, kein Problem, das kann man einfach flicken. Und wer es richtig dolle wissen will, der kann zum Beispiel eine Lampe selbst reparieren oder auch ein Objektiv einer Kamera. Habe ich zum Beispiel schon mal mitgemacht, aber kann ich jetzt nicht so empfehlen, ist nicht ganz so gelungen. Aber ich habe es mal probiert. Kerstin Schmitz-Mohr, die liebt zum Beispiel selbst Dinge zu erschaffen. Sie arbeitet in der Do-It-Yourself Academy in Köln und dort lernt man nicht nur krasse Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt Fliesen zu verlegen. Kerstin, ihr bietet ja auch Kurse an, die heißen Kleinreparaturen im Alltag. Kannst du mal zusammenfassen, was ihr damit eigentlich meint?
Ja, gerne. Also im Haushalt gibt es ja immer mal wieder so ein paar kleinere Bereiche, wie beispielsweise am Waschbecken, der Wasserhahn tropft, da muss vielleicht mal irgendwo dieser sogenannte Perlator ausgetauscht werden, der Siphon muss erneuert werden oder auch was Einfacheres wie kleine schadhafte Stellen am Mauerwerk, im Holz, dass man mal zeigt, wie kann ich sowas ausbessern. Da gibt es ja Spachtelmassen für die verschiedenen Untergründe und solche Themen, die zeigen wir halt in dem Kurs, dass man eben wirklich kleinere Sachen nicht großartig den Hausmeister oder Handwerker rufen muss, sondern da kann Mann und Frau auch mal selber ran.
Ja, wobei, also das sind jetzt so Beispiele, wo ich sagen würde, ja, geht man mal im Baumarkt, lässt sich vielleicht mal kurz beraten, wenn man keine Ahnung hat, googelt vielleicht mal kurz was und dann kann man das eigentlich auch allein. Also es klingt erstmal nach relativ simplen Dingen. Jetzt steile These, kann heutzutage niemand mehr was irgendwas selbstständig?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Generationenfrage und auch klar, wie man natürlich zu Hause auch wohnlich aufgestellt ist. Das heißt, junge Leute, also so erleben wir das zumindest auch bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jetzt so um die 20, Mitte 20 sind, die haben häufig zu Hause nicht mehr typischerweise vom Vater, Mutter oder auch dem Großvater gezeigt bekommen, wie sowas geht. Die wissen manchmal gar nicht, wie irgendwie Hammer, Nagel, Bohrmaschine, sonst was aussieht und sind dann in dem Moment erstmal so ein bisschen hilflos.
Das ist ja schon, also ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, so 20 bis Mitte 20 ist schon auffällig, die können manche Dinge nicht mehr selbst. Was glaubst du, woher das kommt, also warum da so ein Bruch ist und dann die ein bisschen älter sind, die haben das vielleicht zu Hause noch alles gelernt?
Also ich glaube, das ist einfach insgesamt in der Gesellschaft schon auch in der etwas älteren Generation der Bruch zu sehen. Das heißt, die Elterngeneration dieser 20, 25-Jährigen, die sind ja jetzt so in dem Alter 50, 55. So, die haben teilweise auch aus beruflichen Gründen dieses klassische, am Wochenende bastel ich mal, am Wochenende repariere ich mal, machen die ja gar nicht mehr aktiv. Also es ist ja auch schon in dieser Generation ein Umbruch, dass man nicht mehr typisch dieses ich repariere etwas und verwende es dann wieder, sondern dadurch, dass auch, ja, das ist jetzt ein ganz tiefgreifendes Thema, Preisverfall, alles wird billiger, man kommt viel, viel schneller an Ersatz heran. Ich kann mir mal eben im Online-Bereich etwas neu bestellen. Warum sollte ich denn reparieren?
Ja? Was ja manchmal sogar günstiger ist, als das Einzelteil zu kaufen, das ist ja manchmal das Absurde. Ja, das stimmt.
Richtig, richtig. Ja, und dadurch haben wir natürlich einen Bruch in der Gesellschaft insgesamt. Das heißt, schon diese mittelalterliche oder diese Generation im mittleren Alter hat es schon nicht mehr vorgelebt automatisch. Dadurch haben die Jüngeren es nicht mehr automatisch mitbekommen und müssen sich jetzt, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber das schon wieder zurückerkämpfen. Ja? Weil die Lust am Selbermachen, die ist ja da.
Es gab ja auch, wenn ich mich recht entsinne, so vor, ich schätze jetzt mal 15 Jahren, so eine Flut an Do-It-Yourself-Fernsehsendungen auch und alle schön selbst machen. Diese Bewegung gibt es ja auch und trotzdem sagst du jetzt, ja, es gibt aber auch viele Menschen, die können viele Sachen einfach nicht mehr selbst, sie müssen das lernen. Da kommt ja einiges zusammen. Das heißt, wer ist denn da bei euch in den Kursen?
Alle Generationen sind dabei. Es sind auch beispielsweise Ältere, die jetzt wieder oder die überhaupt noch mal zu dieser auch Unabhängigkeit zurück wollen. Ne? Sie wollen nicht mehr unbedingt abhängig sein von wem auch immer, Familienmitgliedern oder auch dem Handwerker. Sie wollen es wieder selber tun. Bei manchen ist es vielleicht auch der Aspekt, wenn ich selber mache, kriege ich es vielleicht doch günstiger, als dass ich den Handwerker hole, bis hin zu, ich kriege im Moment keinen Handwerker. Das ist auch ein Effekt.
Was ist denn nun der Antrieb von den Leuten, die zu euch kommen? Was wollen die lernen? Wollen die eher dieses Basiswissen oder das Fachwissen, auf das sie vielleicht auch eher stolz sein können?
Was zurzeit wieder ein bisschen mehr wird oder was wir so auch merken, wo auch die Formate momentan lieber genommen werden, sind da, wo ich mich eben dieses mit dem Thema Selbstverwirklichen ausprobieren kann. Also dieses, was du auch sagst, stolz sein auf das, was ich selber gemacht habe. Ich kann das im Bekanntenkreis vorzeigen. Bis hin zu, schau mal, wie viele Gärten jetzt zurzeit umgestaltet werden, neu gestaltet werden. Immer mehr treibt es die Leute nach draußen. Es werden die verrücktesten Küchen aufgebaut. Ja? Der Grill, der Weber-Grill ist ja heute sozusagen nur noch ein Teil dessen. Da sind ganze Außenküchenanlagen, ja, wo die Pizza selbst gebacken wird, wo das halbe Schwein auf Toast entsteht, so ungefähr. Und das alles ist so ein Trend. Das heißt, da auch entsteht die Situation, das möchte ich mir selber bauen, da möchte ich mich selber verwirklichen, kreativ sein. Aber ich muss ja trotzdem irgendwo erstmal vorher verstehen und lernen, wie. Ja? Wie geht das?
Genau, und da ist nämlich bei mir so ein bisschen die Krux gerade im Kopf, dass ich mir denke, die einen wissen nicht mal, wie man einen tropfenden Hahn repariert und die anderen fließen ein ganzes Haus selbst oder bauen sich einen Backofen in den Garten. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
Ja, gute Frage. Aber es ist tatsächlich so. Also es ist alles vertreten. Wir haben wirklich, ich sage jetzt mal, die jungen Motivierten, die aber vielleicht noch nicht befähigt wurden bis dato, ja, die noch nicht wissen, wie es geht. Die haben aber tolle Ideen und wollen es einfach. Und die Verrücktesten unter denen, das meine ich jetzt aber wertschätzend positiv, die probieren einfach aus. Ja, learning by doing ist ja von jeher auch ein bekanntes Mittel. So, und ein paar andere gehen eben her, nö, ich möchte das fundiert lernen. Und da es jetzt nicht mein Beruf wird oder ich auch jetzt nicht unbedingt den Schreinerberuf erlernen möchte, Maurer, Fliesenleger etc., aber im Hobbybereich, im Heimwerkerbereich schon wissen möchte, wie es richtig geht, damit ich erfolgreich bin. Und die kommen zum Beispiel zu unseren Kursen und lassen sich dann eben auch erklären und üben mit uns gemeinsam, wie es geht. So, und andere sind vielleicht eher auf der Suche, ja, vielleicht auch zu verstehen, was der Handwerker bei mir gerade zu Hause macht. Auch eine Klientel, die in unseren Kursen vorkommt, ja. Verstehen, was macht ein Externer da überhaupt? Alles da.
Ah, da ist es mit dem Vertrauen nicht so groß.
Ja, jein. Also ich glaube, das ist nicht mal das Thema Vertrauen, sondern ich glaube, dass man einfach so ein bisschen vielleicht auch verstehen will, wie viel Aufwand kommt da zum Beispiel auch auf mich zu. Ne? Wenn ich mir vornehme, das Badezimmer renovieren oder sanieren zu lassen und ich da wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, bin ich vielleicht dann froh oder etwas aufgeklärter und sicherer, wenn ich mal in so einem Kurs gelernt habe, okay, Fliesen legen, ja, das muss man beachten, da gibt es Trocknungszeiten, da gibt es sicherlich auch Schritte, die müssen nacheinander erfolgen, damit man es richtig hat, dass ich das nachher ein bisschen einschätzen kann für mich. Darum geht es auch vielen.
Das stimmt. Ich habe eine persönliche Frage an dich. Was hast du selbst? Also ich höre da jetzt so verschiedene Typen raus. Die einen wollen einfach was lernen, die anderen wollen was richtig Cooles, Geiles lernen, mit denen sie vielleicht auch, was sie vielleicht auch heraushebt, und die anderen sind total pragmatisch, die sich denken, zum Beispiel Fliesenlegen ist einfach ein gutes Beispiel, weil das, klar kann man lernen, aber theoretisch macht das der Handwerker. Was ist bei dir so das typische Do-it-yourself, was du gerne machst?
Ich persönlich privat? Mhm. Also eigentlich gar nicht typisch Heimwerken aus dem Baumarkt, sondern ich komme tatsächlich aus dem textilen Bereich. Ich bin von jeher gerne an der Nähmaschine und mache alles, was mit Stoff geht.
Und das aber auch, weil es dir Spaß macht? Aber auch, weil es einfach pragmatisch ist.
Es ist pragmatisch, es macht aber auch Spaß. Ich kann dabei total abtauchen und entspannen. Und man kann ja auch kreativ seine eigenen Entwürfe dann umsetzen. Also ich wollte, ich hätte mehr Zeit dazu. Ich komme nicht immer dazu. Klar, weil natürlich dann auch im Zuhause stehen ja auch mal Dinge an. Also ich baue auch gerne Möbel zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, welche Selbstbaumöbel. Ich glaube, das erklärt sich fast von selbst. Ich streiche sehr gerne. Also Ich komme halt tatsächlich, das ist mein Vorteil, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in der Baumarktbranche beruflich unterwegs und mein Vater war selber Einzelhandelskaufmann für Tapeten, Farben, Teppichböden. Das heißt, ich bin in der Welt groß geworden. Der war auch Fußbodenverleger. Das heißt, ein Stück bin ich im Handwerk groß geworden. Für mich ist es völlig normal, Dinge selber zu tun.
Das sagt Kerstin Schmitz-Mohr von der Do-It-Yourself Academy aus Köln. Sie ist also damit groß geworden, Dinge einfach selbst herzustellen oder zu reparieren. Und genau dieses Können zum Selbstmachen, Werkeln, Reparieren, Herstellen, das lässt aber bei den Anfang 20-Jährigen nach, das hat sie festgestellt. Am Ende ist es vielleicht einfach eine Glaubensfrage. Ja, es gibt viele Angebote, die uns den Alltag vereinfachen sollen. Viele nehmen das auch sehr gerne in Anspruch, aber die Do-It-Yourself-Szene, die lebt trotzdem noch weiter und so ein paar Handgriffe selbst zu können und nicht nur auf Hilfe anderer angewiesen zu sein, das ist doch auch ganz schön, oder?
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Tübingen. Neandertaler gelten als weniger schlau als ihr Verwandter, der Homo sapiens. Jetzt stellen Forscher aber die Intelligenz der Neandertaler erneut in Frage. Sie seien noch weniger schlau gewesen als angenommen. Bisher waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass die frühen Menschen in einem aufwendigen Verfahren Klebstoff aus Birkenpech herstellen konnten. Forscher der Uni Tübingen fanden jetzt heraus, dass der Klebstoff aber ganz unkompliziert aus verbrannter Birkenrinde gewonnen werden kann. Nach Einschätzung des Leiters der Forschungsgruppe kann der Klebstoff deshalb nicht länger als Hinweis für modernes oder komplexes Verhalten gelten. Die Neandertaler hätten den Kleber auch bei ihren Alltagsaktivitäten spontan entdecken können.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.